Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Die Sowjetunion war der Ausgangspunkt einer Ideologie, die meinte, sie müsste auf ihrem Weg zu den lichten Höhen des Kommunismus sich verteidigen gegenüber den Ungläubigen. Es war eine Glaubenssache. Aber die Technik, mit der damals unterdrückt wurde, die Technik ist übernommen worden. Von dieser Gruppe der 40- bis 50-jährigen Leute, die damals im KGB gelernt haben und heute in hohen und höchsten politischen Ämtern sitzen. Man merkt das an ihrer Art zu lügen. Das ist die Art, in der damals beim KGB Lügen in die Welt gesetzt wurden. Man merkt es an der Erbarmungslosigkeit, mit der, wenn ein Räderwerk einmal in Bewegung gesetzt wird, wie im Fall von Chodorkowski, dann das auch konsequent bis zum Ende geht. Es ist diese ungeheure Erbarmungslosigkeit, der man sich als Intellektueller gewiss sein kann. Und ich glaube, diese Erbarmungslosigkeit macht Angst.
Der ehemalige Korrespondent aus Ost-Berlin, Washington und Moskau sowie Moderator von Kennzeichen D des ZDF, Dirk Sager, mit seiner Einschätzung über den Druck auf die Medien Russlands durch die Regierung. Dirk Sager starb im Alter von 73 vorgestern in Potsdam. Mit dieser traurigen Nachricht begrüße ich Sie zur ersten 2014er Ausgabe des Medienmagazins bei Radio 1 am 4. Januar. Mit Blick auf das Deutschlandradio, das 20 Jahre wurde, auf den RBB im traditionellen Neujahrsgespräch mit der Intendantin Dagmar Reim, sowie auf 30 Jahre Privatfernsehen gleich mit dem Professor der HFF, Professor Lothar Mikos. Und wir haben natürlich auch traditionell schon seit 2000 immer mal wieder den Blick, wer hat es nicht geschafft in das nächste Fernsehjahr. Eine moderierte Collage von Guido Meyer auch in dieser Ausgabe, die kommt wieder.
Mut zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Jahre RTL. Wir haben alle Geburtstag. Ja, ich bin schon ein Stückchen weiter, aber kann mir natürlich selbstverständlich auch ein Stück aus diesem Geburtstagskuchen raussuchen. In diesen 30 Jahren ist natürlich einiges passiert.
Ja, was ist denn alles wirklich passiert bei RTL und auch vielleicht bei Sat.1? Bei RTL haben wir es gestern Abend sehen können mit Thomas Gottschalk, Tutti Frutti, Telefonaufklärung mit Erika Berger, der heiße Stuhl, also explosiv, RTL Samstagnacht. Ja, 30 Jahre lang strahlt es nun auf uns ein, hier in den deutschen Landen, das kommerzielle Fernsehen, gern auch Privatfernsehen genannt. Bei Strahlung, also nur der physikalischen Strahlung, Handystrahlung zum Beispiel, gibt es oft medizinische Begleituntersuchungen, inwieweit sie unser Leben beeinflussen, ob sie schädlich sind zum Beispiel. 30 Jahre Kommerzfunk, hinterlässt das nicht vielleicht auch Schäden an unserer Psyche? Stumpft es uns vielleicht nicht ab? Macht es uns nicht vielleicht auch doch unruhig, weil wir lernten, rund alle 20 Minuten in der Werbepause aufs Klo zu rennen? Wenn es so etwas wie eine Begleitforschung gibt, dann bestimmt an der Hochschule für Film und Fernsehen Babelsberg Konrad Wolf. Professor Lothar Mikos, wunderschönen guten Abend. Haben Sie gestern Thomas Gottschalk geguckt? Moment, jetzt sind Sie on air.
Ja, natürlich habe ich Thomas Gottschalk geguckt. Guten Abend.
Guten Abend. Und wie ist die Bilanz von RTL ausgefallen? Ist das so das, was Sie auch herausdestilliert hätten als das Best-of 30 Jahre RTL?
Naja, es geht ja heute noch weiter, aber von daher kann man nicht sagen, ob das gestern nun alles war. Ich denke aber, was schon aufgefallen ist, ist, dass das Privatfernsehen in die Jahre gekommen ist und eben halt doch vor 30 Jahren und auch noch vor 25 Jahren, vielleicht auch noch vor 20 Jahren erheblich experimenteller war und mehr gewagt hat und jetzt doch eher wirklich gesetzt ist. Denn ich meine, die 30 Jahre RTL-Show mit Thomas Gottschalk als Moderator und dann neben Gäste auf einem Sofa Platz, das ist ja ein Konzept, das man aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen kennt.
Ja, aber nennen Sie doch vielleicht mal dann doch unverzichtbare Leistungen des Privat-TVs. Was haben die Experimente der Anfangszeit möglicherweise für unser mediales Bewusstsein wirklich gebracht?
Naja, für unser mediales Bewusstsein haben sie mit Sicherheit gebracht, dass es eben halt nicht nur öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, sondern auch noch ein anderes Verständnis von Fernsehen.
Aber ob ich nun Dallas in der ARD gucke oder dann später irgendwann mal bei RTL, das ist ja nun nicht so das Innovative.
Nein, das Innovative ist das erstmal nicht, aber natürlich es gibt beim Privatfernsehen schon eine Unterhaltungsdominanz, die so beim Öffentlich-Rechtlichen nicht vorhanden ist. Und diese Unterhaltungsdominanz kommt natürlich daraus, dass es eben halt Privatfernsehen ist, weil wenn man sich den internationalen Fernsehmarkt anguckt, dann kommt die Dynamik, die in dem Markt entsteht, eindeutig aus der Fernsehunterhaltung und eben halt nicht aus dem Journalismus. Und insofern hat sich das deutsche Fernsehen mehr, wenn man so will, internationalen Geflogenheiten angepasst.
Und vielleicht irgendwas übrig geblieben, Sat.1, Vox, Kabel 1, was, wo Sie sagen, wenn es das nicht gegeben hätte, wären wir ärmer?
Also ob wir dann ärmer wären, weiß ich nicht. Es gibt natürlich bestimmte Entwicklungen. Also man könnte mal sagen, die deutsche Kleinkunst- und Comedy-Szene hätte ohne die Privatsender nicht so großen Erfolg und wäre auch nicht wirklich so weit verbreitet, wie das jetzt der Fall ist. Und natürlich kann Fernsehen auch bestimmte Dinge populär machen. In Deutschland hat man nie den Mut gehabt, beispielsweise Sportarten wie Basketball oder Volleyball über eben halt Berichterstattung auch populärer zu machen. Sondern man hat sich hier eher immer nur an populäre Einzelsportler rangehängt. Und dann gibt es eben halt so ein Auf und Ab, weil wenn dann Boris Becker oder Steffi Graf gut spielen, dann ist halt Tennis populär. Und wenn sie nicht so einen Star haben, dann gibt es das eben halt nicht. Oder anderes Beispiel eben halt Michael Schumacher. Oder jetzt Sebastian Vettel.
Das ist ein gutes Stichwort, Michael Schumacher. Das ist ja eigentlich ein durch RTL populär gemachter, also zumindest im Fernsehbereich populär gemachter Sportler, der es jetzt auch in die Tagesschau geschafft hat durch einen Skiunfall. Meinen Sie das wirklich, dass öffentlich-rechtliche Fernsehen durch das Privatfernsehen besser geworden ist, weil Konkurrenz das Geschäft belebt? Oder kann man auch konstatieren, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen möglicherweise dann doch in einigen Bereichen schlechter geworden ist?
Naja, das kommt darauf an, was man für einen Standpunkt hat. Natürlich haben sich auch öffentlich-rechtliche Nachrichtensendungen, dadurch, dass es Privatfernsehen gibt und eben halt auch im öffentlich-rechtlichen ja Boulevardmagazine wie Brisant, mehr in diese Richtung entwickelt und es gibt aus einer bestimmten Perspektive halt mehr Boulevardthemen in klassischen Nachrichtensendungen. Michael Schumacher hat es ja nun nicht nur durch seinen Skiunfall in die Tagesschau gebracht, sondern oder in die Heute-Sendung, sondern eben halt auch schon mit seinen sportlichen Leistungen früher. Das heißt, Sport ist zum einen ein stärkerer Bestandteil von Nachrichten geworden und natürlich das Drumherum, was die eben halt als Boulevardesque nennen, eben auch. Das ist aber natürlich unter anderem dem geschuldet, dass Boulevardesques das Publikum halt natürlich interessiert. Und man sich so damit näher sozusagen oder mehr an die Bedürfnisse des Publikums angepasst hat, als das früher der Fall war, wo sozusagen, wenn ich das jetzt ein bisschen abfällig sage, ist das natürlich ein bisschen provozierend und nicht ganz so gemeint, aber wo selbstgefällige Redakteure im Prinzip für sich selber Nachrichten gemacht haben.
Sie sind ja als Medienwissenschaftler bestimmt eher an den Verwerfungen interessiert als an einer harmonischen Entwicklung. Sie hatten richtig mit Lust, so hatte ich das Gefühl, auch hier im Medienmagazin dokumentiert, Big Brother analysiert. Ja. Wäre das nur im Kommerz-TV möglich gewesen oder war es nicht schon immer auch so, dass ARD und ZDF kommerzielle Firmen beauftragt haben und Formate entwickelt haben und dass das jetzt eben bloß einfach in mehreren Schläuchen verteilt wird, Sendeschläuchen, Ausspielwegen?
Das ist natürlich ein interessanter Punkt, weil sozusagen die Debatte, die immer aufgemacht wird zwischen sozusagen der Differenz zwischen öffentlich-rechtlich und privat existiert, wenn, dann höchstens in einem Bereich, das ist der journalistische Bereich, weil da haben auch die Privaten nicht viel Innovatives zu bieten gehabt, wenn man mal von so Versuchen absieht wie der heiße Stuhl oder so, was eher dann Diskussionsrunden waren. Aber in fiktionalen Programmformaten und eben halt auch in non-fiktionalen, also Showsendungen, konkurrieren ja im Prinzip Privatsender und öffentlich-rechtliche Sender um das rare Gut der Produktionsfirmen, die diese Dinge herstellen. Und beide kaufen das von diesen Produktionsfirmen. Das heißt, in dem Sinne ist natürlich das öffentlich-rechtliche Fernsehen auch schon kommerzialisiert.
Vielleicht doch nochmal, weil die Schlagzeile von Media, dem Branchendienst im Netz, mich dann doch irritiert hat. RTL und Sat.1 sind die Verlierer des Jahres und das ZDF steht an der Spitze bei den Einschaltquoten, also dem typischen Instrument der Messung von Erfolg für kommerzielle Sender. Ist die Glanzzeit nach 30 Jahren vorbei des Privatfunks?
Naja, die Glanzzeit des Privatfunks ist nicht vorbei, sondern die Medienlandschaft generell ändert sich. Also wenn wir heute von RTL reden, dann reden wir ja nicht nur von dem RTL-Sender, auf dem gestern auch diese Jubiläumsschau gelaufen ist, sondern wir reden auch von Sendern wie RTL Crime, RTL Nitro und so weiter. Das heißt, der ganze Markt diversifiziert sich aus. Und wenn man jetzt sozusagen die Einschaltquoten von RTL Nitro, RTL Crime und so weiter zu RTL dazuzählen würde, dann hat RTL insgesamt gar nicht so viel an Quote verloren.
Meint Professor Lothar Mikos, er lehrt an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg Konrad Wolf. Und wir sprachen über 30 Jahre Privatfernsehen. 1984 am 1. Januar ging Sat.1 damals, ja sogar mit Jürgen Dötz, dem späteren Präsident des VPRT, des Verbandes der privaten Rundfunk- und Telemedien e.V., ans Netz und einen Tag später RTL Plus. Vielen Dank, Professor Mikos.
Ja, gern geschehen.
Es ist 0 Uhr, 1. Januar 1994, Deutschlandradio Berlin. Wir wünschen allen unseren Hörerinnen und Hörern ein frohes, friedliches und gesundes neues Jahr.
Deutschlandradio Berlin.
Deutschlandfunk, RIAS und DS Kultur vereinigten sich Neujahr 1994 zu Deutschlandradio mit den Programmen Deutschlandfunk und Deutschlandradio Berlin. Damit sollte eigentlich der kalte Ätherkrieg zwischen Ost und West praktisch zu Ende gehen. Doch daraus wurde erstmal nichts. Deutschlandradio Berlin war jetzt DS Kultur und RIAS auf einer Frequenz. Die CDU-Politikerin Hanna-Renate Laurin während einer Gedenkstunde für den RIAS.
Wie war das doch mit dem Samenkorn? Wenn es nicht stirbt, bringt es nicht Frucht. Es ist Herausforderung und Forderung an den neuen Sender Deutschlandradio. Er muss Frucht bringen für unsere Bürgerinnen und Bürger, für unsere Demokratie. Er muss sich messen lassen an dem geliebten RIAS. Und meine Damen und Herren, ich bin ja in keinem der Gremien und Abgeordnete sind frei. Deshalb erlaube ich mir doch zu sagen, am Nachmittag zumindest ist dieser Sender für mich Anlass zum Abstellen. Und ich habe mich, verzeihen Sie, nicht zu viel. Und ich habe mich vorher bei einer Menge Leute erkundigt.
Hanna-Renate Laurin, ja, im Jahr 1994. Da merkt man doch schon noch so ein bisschen den Kalten Krieg, aber eigentlich war ja das Deutschlandradio, die Gründung eben aus Deutschlandfunk, DS Kultur, Vorläufer von Radio DDR 2 und Stimme der DDR, wenn man so will, also zweier DDR-Sender und RIAS Berlin, war das ja eigentlich der symbolische Akt, dass hier der Kalte Krieg vorbei war. Fusion zweier fast gegensätzlicher mit Programmauftrag besetzter Wellen. Ich fragte den derzeitigen Intendanten des Deutschlandradios, Willi Steuel, ob man denn heute noch irgendetwas von diesen Geburtswehen merken würde.
Also ich begreife Deutschlandradio tatsächlich als den Vereinigungssender. Wir haben auch einen Auftrag, diese Brücke zu bilden zwischen Ost und West. Landesrundfunkanstalten sind hauptsächlich bezogen auf die kulturelle und gesellschaftliche Abbildung auch ihres Bundeslandes. Wir sind bundesweiter nationaler Hörfunk. Und wir haben, ich erinnere mich gut daran, ich war ja Berliner Chefredakteur mit der Gründung. Ich hatte den Auftrag, in den östlichen Bundesländern Landeskorrespondenten aufzubauen. Ich bin sehr viel herumgereist, damals in den neuen Bundesländern, wie man sagt. Und ich sehe, wie wir tatsächlich einen anderen Blick auch hatten dann in dieses neue Land. Ich sehe auch, wie manche sagen, der eine Teil sitzt in Köln, der Deutschlandfunk, der andere sitzt in Berlin. Man hat durch die Ortsansässigkeit auch einen anderen Blick. Der Kölner blickt anders auf die neuen Bundesländer als der Berliner, dem diese neuen Bundesländer sehr viel näher sind. Wir haben im Haus Menschen, die haben eine Ostvergangenheit und Menschen, die haben eine Westvergangenheit. Ich persönlich merke es gelegentlich nur noch an diesem Tonfall, der im Dialekt manchmal rüberkommt. Und wir haben eine andere Tradition, selbst wenn das schon 25 Jahre jetzt her ist. Und Menschen, die 28, 30 Jahre alt sind, diese West und Ost gar nicht erlebt haben. Die kennen ja nichts anderes. Und trotzdem gibt es noch etwas fast Undefinierbares, was in unserem Sender dann doch etwas Besonderes ist. Wir sind nicht so ostig in Anführungszeichen wie manche Programme des MDR. Wir sind nicht so westig wie manche Programme des WDR oder des Saarländischen Rundfunks. Ich habe Spaß daran, das auch zu fühlen und zu beobachten, wie das in meinem Haus eigentlich verbunden wird.
Gibt es mit dem 21. Jahr des Deutschlandradios eine Zäsur möglicherweise, wo Sie sagen, wir werden doch das Programm irgendwie dann doch hörbar für alle weiterentwickeln?
Also ich bin sowieso der Meinung, dass Sie ein Programm nie in Ruhe lassen dürfen. Man muss
aber man kann schon sagen, dass gerade das Deutschlandradio doch wertkonservativer ist als so manche andere ARD-Anstalt, die Tabula Rasa macht und eher Aufregung produziert, wenn sie Programme neu umgestalten. Deutschlandfunk und Deutschlandradio haben doch so etwas wie Kontinuität und Erneuerung, klar, aber Kontinuität, wo man verlässliche Anker hat.
Unsere Programme stimmen ja auch im Ansatz. Unsere Programme sind stimmig. Mein Ziel ist, und das ist fast unmerklich, ich könnte jetzt eine ganze Latte von Veränderungen aufzählen der letzten 4 Jahre, die fast unmerklich erfolgt sind in beiden Programmen. Das Ziel ist, jetzt, wo immer mehr Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur parallel zu hören sind, auch über DAB, auch über das Internetstreaming, über die Verbesserung der UKW-Frequenzen. Wir stricken die Programme immer besser komplementär aufeinander. Beide Programme haben ihren eigenen Markenkern. Beim Deutschlandfunk ist es diese ganz verlässliche Nachrichtengebung, die ganz verlässliche, hintergründige, tiefergehende Analyse von Kultur und Politik. Und im Deutschlandradio Kultur ist es etwas mehr, da arbeiten wir schon noch dran. Da muss ein bisschen mehr Leichtigkeit des Seins hinein, ein Kulturprogramm, was überraschend ist. Bei uns ist immerwährender Feinschliff angesagt. Revolutionäre Veränderungen dürfen wir gar nicht vornehmen.
Aber Sie machen das Nachtprogramm total neu denken über die Abschaffung des Verkehrsfunks nach. Das sind schon doch dann sehr ohrenfällige Veränderungen.
Wir haben eine größere Veränderung vorgenommen, dem Deutschlandfunk, zum April vergangenen Jahres. Wenn ich mal etwas platt sage, dann hatten wir für die Freunde gehobene Programme in der Nacht ein ARD-Klassikangebot, ein Deutschlandfunk-Klassikangebot, ein Deutschlandradio-Kulturangebot, gehobenes Wort, weitestgehend, und Inforadio. Was fehlt, ist genau das, was den Deutschlandfunk ausmacht, nämlich das analytische, tiefergehende Wort. Also habe ich gesagt, ich will Deutschlandfunk keine Klassik mehr, das ist ein Doppelangebot zur ARD, und wir machen jetzt das, was unser Markenkern im Deutschlandfunk ist, nämlich Wort. Das ist übrigens eine Erfolgsstory. Da haben Hörer ihre Sendungen verloren, aber nach ganz kurzer Zeit der Kritik kamen nur positive Reaktionen. Ich will, dass wir konsequent vom Hörer her denken, was der Hörer von uns, und zwar im Zusammenspiel mit anderen öffentlich-rechtlichen gehobenen Programmen, an Besonderem erwarten kann. Und der Verkehrsfunk? Verkehrsfunk ist eigentlich regional und lokal. Sie haben im Deutschlandfunk, wenn Sie morgens um 7 Uhr einschalten, und das tue ich, höre ich dieselben Staumeldungen von Hamburg, jeden Tag, von Köln, jeden Tag, von München, jeden Tag. Bis Sie von Köln fahren, nach München kommen, sind die weg. Warum mute ich dem Münchner eigentlich den Kölner Verkehrsfunk zu?
Warum?
Ja, warum? Der Verkehr wird immer dichter. Wir wissen auch, dass kurz vor Stuttgart-Zuffenhausen ist jeden Tag Stau.
Und es gibt schöne Apps mittlerweile, die das lösen. Da sieht man rote und grüne Striche und man kann sich vorher informieren als Fahrer.
Richtig. Wir sind dabei, das DAB auszubauen und vor allen Dingen an den Autobahnen. In dem Moment, wo wir eine befriedigende Ausstrahlung über digitalen Rundfunk DAB haben, werden wir in unseren UKW-Ausstrahlung den Verkehrsfunk einstellen und über unsere DAB-Ausstrahlung damit gehen. Der Punkt ist noch nicht erreicht, aber bald.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich dem Neujahrsgespräch mit der Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Seit 1997 hören Sie hier an dieser Stelle in der ersten Januar-Ausgabe des Medienmagazins immer ein Gespräch mit den Geschäftsführern der Anstalten, die Radio 1 sozusagen finanzieren. Das war zuerst der ORB und SFB und seit 10 Jahren der RBB. Und so auch heute natürlich wieder traditionell das Neujahrsgespräch.
Das Interview.
Dagmar Reim, traditionell zum Neujahrsgespräch natürlich die wichtigste Frage erstmal rückblickend auf das Jahr 2013. Worüber haben Sie sich gefreut und was möglicherweise fanden Sie noch nicht so optimal?
Ich habe mich darüber sehr gefreut, dass unsere Hörerinnen und Zuschauer, unsere User so viel Anteil, positiven Anteil genommen haben an unserem 10. Geburtstag. Der 10. Geburtstag ist für einen Menschen wichtig. Er steht dann kurz vor der Pubertät, die Zeit, in der die Eltern schwierig werden. Und wir haben mit großer, großer Freude diesen Geburtstag gemeinsam feiern können. Einerseits mit 80.000 Zuschauerinnen und Hörern auf der Masurenallee, aber auch in sehr vielen Sendungen, im Programm, in Aktionen. Das war toll.
Was meinen Sie, war 2013 noch nicht optimal? Möglicherweise nicht so sehr beeinflusst durch objektive Umstände wie die Umstellung von Gebühr auf Beitrag oder dass es möglicherweise auch Konkurrenz gibt, die man nicht unberücksichtigt lassen kann, bis hin zum Wetter, was ja auch Aufmerksamkeit abzieht.
Das Wetter pflege ich nicht zu kommentieren. Das wird so genommen, wie es kommt. Was war noch nicht optimal? Wenn etwas optimal wäre hier im RBB, müssten wir ja aufhören. Dann ginge es ja nicht besser. Und bei uns geht noch vieles besser. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten daran, noch mehr Menschen zu interessieren, zu begeistern, zu motivieren für unsere Programme. Da geht noch mehr.
Seien Sie bitte konkret. Also ich habe gehört, dass zum Beispiel es eine gewisse Unzufriedenheit gibt in der Programmdirektion, was die Akzeptanz der Fernsehbestandteile, also nicht des gesamten Programms, sondern einzelner Elemente anbelangt. Aber ist der RBB nicht völlig entspannt, weil das Fernsehen werbefrei ist und demzufolge nicht der Quote verpflichtet und man viel mehr Experimente wagen kann, die eine Minderheit erreichen können?
Beides ist richtig. Wir sind selbstverständlich nicht ausschließlich oder allein der Quote verpflichtet. Umgekehrt gilt aber, alle Menschen zahlen Beiträge in diesem Land. Und wenn wir uns davon verabschiedeten, auch Mehrheiten erreichen zu wollen, machten wir in meiner Betrachtungsweise einen großen Fehler. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat die Aufgabe, große Mehrheiten und kleine Minderheiten zu erreichen. Das bedeutet, ich ermuntere die Kolleginnen und Kollegen stets und ständig zu Experimenten. Probiert etwas aus, investiert in neue Formate, macht euch Gedanken. Aber es gilt auch immer, wir müssen unsere Legitimation, unsere Bindung an die Hörerinnen und Zuschauer täglich neu beweisen, indem wir sie auch erreichen.
Also ist das mehr so eine Art psychischer Effekt, dass man sagt, wir müssen natürlich Massen erreichen, weil jeder Haushalt jetzt verpflichtet ist, Beitrag zu zahlen? Oder ist es auch die Frage, wie relevant ein öffentlich-rechtliches Medium ist?
Das ist kein psychischer Effekt, das ist die Frage, Sie sagten es, nach der Relevanz. Wenn wir uns damit begnügten, wie etwa Arte, einen Jahresmarktanteil von 0,8% zu haben, was für Arte völlig in Ordnung ist, würde für das erste deutsche Fernsehen oder aber auch für die dritten Programme sofort die Debatte virulent werden, warum müssen wir alle zahlen, wenn das nur ein Vergnügen für exquisite Minderheiten ist. Das darf uns nicht passieren und deswegen beantworte ich auch immer die Frage, braucht öffentlich-rechtlicher Rundfunk Spitzensport mit Ja.
Wie wollen Sie nun 2014 die Relevanz des RBB steigern, dass er fest verankert ist im gesellschaftlichen Leben, dass man, wenn es um ein gesellschaftliches Ereignis geht oder auch ein Minderheitenereignis, was aber die Gesellschaft betrifft, dass man sagt, da ist der RBB Meinungsführer?
Wir haben ja gute Vorbilder im eigenen Haus. Wir haben die sehr beim Publikum akzeptierten Tagesmagazine Abendschau und Brandenburg Aktuell. Wir haben ein hervorragend eingeschaltetes Magazin ZIP. Wir wissen aus Umfragen, dass die Hörerinnen und Zuschauer unsere regionale Kompetenz besonders schätzen. Hier gilt es gut weiterzuarbeiten. Hier können wir aufsatteln. Denn der RBB ist besonders stark, wenn er ein sehr guter Lebensbegleiter ist. Ich nenne als Beispiel, wenn in Marzahn-Hellersdorf die Wogen hochgehen wegen einer Asylbewerbereinrichtung, dann sind wir nicht nur aktuell am Ort, dann senden wir auch sehr viele Beiträge, die dem Hintergrundwissen und der Vertiefung dienen. Oder ein großes multimediales Projekt, Hart an der Grenze, hat die gesamte Situation an der deutsch-polnischen Grenze, die ja komplex ist, in äußerst verschiedenen Darstellungsweisen programmlich beleuchtet.
Nun haben Sie seit Dezember auch die günstigen Voraussetzungen, in hochauflösendem Fernsehen zu senden. Sie haben einen Ü-Wagen, der auch flexibel aus dem Land und aus der Fläche berichten kann, natürlich auch aus der Stadt logischerweise. Aber da ist viel Geld hineingeflossen, was Sie jahrelang nicht investieren konnten, weil Sie den RBB stabilisieren mussten. Nimmt der RBB jetzt Fahrt auf? Haben Sie das Gefühl nach dieser Rundfunkbeitragsumstellung finanziell?
Wir arbeiten daran, aber ich stimme keineswegs ein in den Chor derjenigen, die jetzt schon wissen, was die öffentlich-rechtlichen Sender alles mit diesem unfassbaren Geldsegen machen könnten, machen sollten, machen müssten. Für mich gilt, erst wenn wir Klarheit haben, können wir sagen, was geschieht. Und eines für unsere Kritikerinnen und Kritiker: Es wird kein Euro mehr beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk bleiben, als die KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, und am Ende die Ministerpräsidenten und die Parlamente für richtig halten. Denn es war immer klar, eine Umstellung in dieser grundsätzlichen Größe hat es noch nie gegeben, von der Gebühr auf den Beitrag. Nun werden wir abrechnen müssen. Und dafür brauchen wir Zeit, denn Menschen können zum Beispiel 2 Jahre rückwirkend sagen, hallo, ich habe hier zu viel bezahlt, für mich gilt jetzt etwas anderes. Bis die Zahlen valide sind, und die sind es noch lange nicht, werden sie von mir nicht hören, was wir tun könnten. Und auch dann, wenn klar ist, dass wir mehr Geld in den Kassen haben, und das zeichnet sich ja jetzt ab, gibt es ganz verschiedene Optionen. Beitragssenkung, Befreiung von Leuten, die bis jetzt große Probleme haben. Ich denke an Kommunen, an einzelne Teile der Wirtschaft, an Kirchen. Oder Beitragsstabilität, dafür eintreten, dass noch längere Zeit die Beiträge nicht erhöht werden. Da gibt es ein Bündel von Maßnahmen. Und da heißt es, klug und entschieden zu entscheiden, aber dann, wenn wir wissen, worum es geht.
Ein Problem konnte die Umstellung auf die Haushaltsabgabe und Betriebsstättenabgabe nicht lösen. Das ist innerhalb der ARD eine gewisse Gerechtigkeit herzustellen, dass der RBB immer mehr anmeldet, als er bekommt. Aber nicht, weil er falsch berechnet hat, sondern weil er nicht bedarfsgerecht letzten Endes aus der großen Kasse finanziert wird. Ist dieses Problem mit den ARD-Intendantinnen und Intendanten für die Perspektive auf einem richtigen Weg, oder sind die Bemühungen, die es ja gab 2013, den Finanzausgleich neu zu regeln, für den RBB nicht relevant?
Den Finanzausgleich im engeren Sinn nehmen wir für den RBB nicht in Anspruch. Ich bringe es immer auf die Formel: Wir geben nichts, wir nehmen nichts. Der Finanzausgleich ist wichtig, überlebenswichtig für Radio Bremen und den Saarländischen Rundfunk.
Aber kurze Unterbrechung, aber wenn Sie einen Ü-Wagen anmelden bei der KEF, dann bekommt der Bayerische Rundfunk, der Westdeutsche Rundfunk schließlich auch Teile dieser Anmeldung. Das ist das Paradoxe in dieser Beitragsanmeldung.
So ist es. ARD bedeutet, wir sind eins, im Guten wie im Schlechten. Wir profitieren auch auf vielfältige Weise von dem großen Senderverbund. Was uns aber besonders interessiert, ist das Thema Strukturausgleich. Und da habe ich Herrn Marmor und meinen Kollegen schon jetzt gesagt, wir kommen auf das Thema zurück. Wir müssen darauf zurückkommen. Was verbirgt sich dahinter? In Berlin und Brandenburg sind aus ökonomischen Gründen sehr viel mehr Menschen vom Beitrag befreit als in anderen Gebieten Deutschlands. Das bedeutet, wir haben Ausfälle an Beiträgen in Millionenhöhe. Wenn dann der neue Beitrag abgerechnet sein wird, müssen wir akribisch nachweisen, ob das noch immer so ist. Meine Vermutung eher ja als nein, denn durch die Umstellung von Gebühr auf Beitrag werden die Menschen in unserer Region ja nicht zwingend reicher. Dann aber werde ich den Kollegen wieder das Thema Strukturausgleich zur Behandlung anmelden. Dann müssen wir darüber reden, was mein alter Vorschlag ist, dass es einen Ausgleich innerhalb der ARD geben möge für jene, die von Beitragsbefreiungen wie der RBB besonders betroffen sind. Das ist dann eine neue Diskussion.
Mit dem Jahr 2014 hat der RBB eine neue gesetzliche Grundlage, der sogenannte RBB-Staatsvertrag. Was bedeutet das konkret für Sie als Chefin dieses Hauses?
Die Länder Berlin und Brandenburg haben unseren Staatsvertrag angepasst an viele Regelungen, die sich im Rundfunkrecht, im Medienrecht, im speziellen Recht für öffentlich-rechtliche Einrichtungen geändert haben. Das war überfällig und das ist gut so. Sie haben darauf verzichtet, in den Kern unseres Staatsvertrags einzugreifen. Darüber freuen wir uns sehr. Wir empfinden das als einen Beitrag der Länder Berlin und Brandenburg zur Unabhängigkeit ihres Senders.
2014 wird bestimmt auch wieder ein Jahr sein der Programm-Highlights. Ich frage Sie jedes Mal an dieser Stelle, worauf Sie sich besonders freuen. Vielleicht gleich mit der kleinen Zwischenfrage noch verbunden. Sie wollen die journalistische Qualität erhöhen. Gibt es da vielleicht so Highlights, wo Sie sagen, hier erwarten Sie das auch, dass Sie beides miteinander verknüpfen, Zuschauerakzeptanz und Qualität?
Ich erwarte das eigentlich von allen Sendungen des RBB und von jeder Sendung auf ihre Weise. Das bedeutet, die Abendschau muss sich ebenso fragen, wie können wir uns verändern, verbessern, wie neue Elemente in unserem Programm. Ja, ich setze darauf, dass wir auch 2014 innovative, frische Ideen bringen. Der Rahmen ist schon mal gesetzt durch ein großes Sportjahr. Wir freuen uns auf Brasilien, auf die WM. Wir werden die Winterspiele in Sotschi breitflächig übertragen und selbstverständlich sind für einen öffentlich-rechtlichen Sender die Wahlen auch sehr wichtig. Ich denke, dass es enorm bedeutend ist, die Zuschauerinnen und Hörer zu informieren darüber, welche positive Bedeutung Europa hat, dass es wichtig ist, an den Wahlen teilzunehmen. Dasselbe gilt natürlich für die Landtagswahlen in Brandenburg. Ich freue mich aber auch auf frische Sendungsideen, die momentan in der Pipeline sind und die ich noch nicht verrate, weil wir sie ausprobieren.
Dagmar Reim, die Intendantin des RBB, die Langfassung des Interviews im Podcast. Seit 14 Jahren kehrt Guido Meyer für uns immer das Fernsehjahr, das abgelaufene Fernsehjahr aus. Das heißt, er kratzt das zusammen an Endzeitstimmung, was dann letzten Endes dazu führt, dass man diese Person, die dort 2013 in dem Fall nicht mehr eine Sendung bekam für das Jahr 2014, nicht mehr erleben kann. Hören wir also die Ernte 2013.
Der Aufsichtsbeamte hat sich vor dieser Sendung von dem ordnungsgemäßen Zustand des Ziehungsgerätes und der 49 Kugeln überzeugt.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Alle Jahre wieder wird gekehrt im deutschen Fernsehen. Wer es nicht mehr bringt, fliegt oder geht freiwillig oder rollt ins Museum, so wie die 49 Lottokugeln aus dem Studio 4 des Hessischen Rundfunks.
Was würden eigentlich das Ziehungsgerät und die Kugeln zu den ganzen Veränderungen sagen? Denn die müssen ja jetzt sozusagen die Koffer packen. Samstag für Samstag hatten sie ihren ganz großen Fernsehauftritt. Es war immer schön mit euch, das wollte ich noch sagen. Und jetzt strengt euch zum Schluss nochmal an, dass wir so richtig schöne 6 Richtige bekommen. Startfrei für die Ziehung.
Nach 50 Jahren im ersten und 30 Jahren im zweiten war 2013 Schluss mit Glücksspiel vor den Hauptnachrichten. In der ARD musste Glücksfee Franziska Reichenbach umschulen von Kugeln auf Touchscreen. Das ZDF verabschiedete sich gleich ganz von der ehemaligen Ansagerin Heike Maurer, die mit dem Lotto am Mittwoch nun auch ihre letzte Fernsehpräsenz verlor.
Ja, meine Damen und Herren, das war's, die letzte Lottoziehung, meine letzte Sendung hier im ZDF. Eine schöne und aufregende Zeit geht zu Ende, zumindest für mich. 24 Jahre durfte ich Sie begrüßen zu Filmen, Reportagen, Shows und zuletzt, das heißt die letzten 13 Jahre jede Woche zu unserem Mittwochslotto. Damit ist nun Schluss. Alles geht irgendwann einmal zu Ende, aber vielleicht sieht man sich irgendwo wieder, wer weiß. Denn beweisen konnten wir zumindest eins mit unserer Sendung. Der Zufall hat kein Gedächtnis. Deshalb bis dahin. Ich freue mich auf Sie.
Nein, der Zufall hat kein Gedächtnis. Guido Knopp aber. Und was für eins.
Große Momente. Schicksalhafte Begegnungen. Unvergessliche Augenblicke. Unsere Geschichte, wie er sie sah. Mr. History. Oft kopiert und doch unerreicht. ZDF History sagt Goodbye Guido Knopp.
Nach 30 Jahren scheint Hitler nun wirklich von allen Seiten beleuchtet worden zu sein. Denn History, Geschichte, war für den ZDF-Chefhistoriker zu gefühlt 90% gleichbedeutend mit dem Dritten Reich. Nicht mehr.
Liebe Zuschauer, das war's. Ich bin dem Sender dankbar für die Möglichkeiten, die er mir gegeben hat. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an Geschichte. Und ich danke meiner Redaktion für Ihre tolle Arbeit, für Ihr großes Engagement. Ich gehe. Doch die Detektive der Geschichte bleiben. Das sind sie.
So etwas wie Detektivarbeit leistete auch Peter Escher 18 Jahre lang im Mitteldeutschen Rundfunk. Zunächst unter dem Titel Ein Fall für Escher, dann als Escher der MDR-Ratgeber. Doch im Herbst war Schluss. Keine Fälle mehr für den MDR-Detektiv. Dafür Kuchen.
Meine Redaktion.
Wir möchten dir Danke sagen. Danke für 18 Jahre spannendes Fernsehen.
Lange Zeit.
Freude. Wir haben was vorbereitet. Wir haben es nicht selbst gebacken. Hältst du es?
Ich halte es. Die Kamera fängt es ein. Nicht runterrutschen lassen. Ich möchte mich bedanken. 850 Sendungen. Sie haben mit den Briefen, die Sie geschrieben haben, 200.000 insgesamt viel, viel Vertrauen bewiesen. Sie haben sich offenbart, haben an mich geschrieben. Wir haben viel lösen können. Danke für das große Vertrauen in all diesen Jahren. Immer gute Quoten. Jetzt ist Schluss. Danke am Donnerstagabend, aber ich kann Ihnen sagen, wir sehen uns wieder. Schönen Abend, bis dann. Vielen, vielen Dank.
Je mehr, desto besser, ja? Also selbst das reicht mir noch nicht.
Auf jeden Fall noch eine Fettabsaugung und die Lippen. Warum haben sich viele Frauen, die von Natur aus großen Busen haben, verkleinern lassen, weil sie einen Bandscheibenvorfall haben?
Haben die den schon genäht, oder warum kommt die Scheiße vorne raus? Ganz ehrlich?
Britz mit 9 Folgen, gleich in Sat 1.
Wenn die nicht mehr aus dem kommt, sondern aus dem Mund, dann ist es Daily Talk. Als letzte hielt noch Britt Hagedorn bei Sat 1 das Zepter der täglichen Vor- oder Nachmittagstalkshow hoch.
Thema jetzt. Danke, Britt. Die große Abschiedsshow.
Britt, gestartet vor 12 Jahren, in dem Jahr, in dem der Pionier des deutschen Daily Talks, Hans Meiser, schon seinen Hut nahm. Somit geht auch die zweite Talker-Generation von Bord. Britt war die letzte und machte im Juli das Licht aus.
Ich wollte die heulen.
Ich werde dich vermissen.
Das sind sie dann so meine letzten paar Minuten. Ja, ist ja nur eine Sendung. Ist ja auch nur eine Show. Und ist ja auch irgendwie nur ein Job. Weiß ich ja auch alles. Ist ja auch alles gar nicht wichtig. Aber für mich eben doch. Also es ist einfach so, dass ich an dieser Stelle mich bedanken möchte. Erstmal natürlich ganz förmlich. Ihr habt mir ein außergewöhnliches Leben beschert die letzten 12,5 Jahre. Und dafür danke ich euch alle, wie ihr da wart. Und danke an das ganze Team. Und das war eine traumhafte Woche.
Und kaum war man das Elend des Daily Talks los, versuchte das ZDF ein Revival. Inka oder Sender sucht Publikum.
Danke fürs Zuschauen, passt gut auf euch auf.
Waren ihre letzten Worte im November, nicht wissend, dass diese Aufzeichnung ihre letzte werden sollte. Gute Nacht, Daily Talk. Und auch Gute Nacht, Gerichtsschuss. Richter Alexander Holt auf Sat 1 wurde gleich zu Jahresbeginn eingestellt und läuft seitdem nur noch in der Wiederholungsschleife.
Ich habe meine Frau geliebt. Deshalb bin ich verzweifelt. Und als Laiendarsteller spiele ich Verzweiflung, indem ich die ganze Zeit rumbrülle.
Das ist doch lächerlich, was Sie da veranstalten. Wir haben ja noch schlimmere Schauspieler gesehen.
Mag sein, aber nicht viele. Satirezeit.
So, meine Damen und Herren. 7 Jahre Neues aus der Anstalt. Aber eine Frage hätte ich noch.
Ja, Columbo?
Nach all den Jahren. Tut Ihnen was leid? Bereuen Sie irgendwas?
Nein. Ich bereue nichts. Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort.
Ich bereue auch nichts. Außer vielleicht ab morgen, wenn ich klüger bin.
Immer muss er das letzte Wort haben.
Die erfolgreichste Kabarettsendung des deutschen Fernsehens ging im Oktober zu Ende. Frank Markus Barwasser und Obern Priol verließen die Anstalt des öffentlichen Rechts. Mit neuer Anstaltsleitung soll das Live-Programm aus München 2014 fortgesetzt werden. Und damit zurück nach Hamburg.
Gleich geht es hier weiter mit dem Wort zum Sonntag. Die nächste Tagesschau meldet sich um 1 Uhr. Und wir verabschieden uns heute nicht nur von Ihnen, sondern auch von Marc Bator, der 13 Jahre lang für die Tagesschau gearbeitet hat und heute nun zum letzten Mal im Ersten die Nachrichten präsentiert hat. Viel Glück für dich, Marc.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Dankeschön.
Und Ihnen einen schönen Sonntag. Dir auch, danke.
Danke. Danke.
Noch mehr gefreut, endlich wegzukommen von ARD aktuell, hat sich eigentlich nur Tom Buro. Der ging von Hamburg nach Köln.
Nach fast 7 Jahren verlasse ich jetzt diesen Platz bei den Tagesthemen. Ich habe Sie sehr, sehr gerne informiert. Und ich hätte es auch gerne noch manche Jahre weitergetan. Aber nun wartet halt eine andere Herausforderung. Die Leitung des größten Senders der ARD, des Westdeutschen Rundfunk, der mir seit 28 Jahren Aufgaben zutraut, die mich durch viele Ereignisse und Länder geführt haben. Jetzt holt er mich zurück. Ich wünsche Ihnen vor allem eins. Trotz aller schlechten Nachrichten, Zuversicht. In diesem Sinne also, das waren die Tagesthemen von heute. Morgen ist ein neuer Tag.
Und es fehlen nur noch die Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch. Sie lauten diesmal. Oh, jetzt müssen wir warten, dass wir sie sehen können. Ich kann sie vorlesen, aber das nützt Ihnen vielleicht auch nicht so viel. Vielleicht schauen Sie sich diese lieber im ZDF-Videotext an. Oder es kommt. Es kommt, die Grafik soll kommen. Schauen wir mal noch. Geben wir noch uns eine Sekunde. Nee, wir schaffen das jetzt nicht.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen.
Vor Gericht jedenfalls kommt man nicht mit einem netten Wort am weitesten, sondern mit einem wahren Wort. Und wenn die Wahrheit noch so unglaubwürdig klingen mag, für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen.
Tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie uns den Quatsch beenden.
Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Diese Angaben sind ohne Gewähr.
Radio 1.
Und im Podcast Bonustrack gehen wir nochmal zurück zum Anfang der Sendung. Sie hören ein Interview mit dem Journalisten Dirk Sager, aufgenommen für die Sendung am 16. November 2002, anlässlich der Verleihung des Hans-Joachim-Friedrichs-Preises.
Radio 1 Medienmagazin. Alljährlich wird von einem 15-köpfigen Gremium der Hans-Joachim-Friedrichs-Preis im Sinne des 1995 verstorbenen Tagesthemen-Moderators für herausragende journalistische Leistungen vergeben. In dieser Woche ging der Preis an Dirk Sager.
Dirk Sager hat sich immer wieder in Gefahr begeben, hat mörderische Aggressionen beim Namen genannt und Verletzungen der Menschlichkeit haben ihn nie kalt gelassen. Dirk Sager.
Herzlichen Glückwunsch, Dirk Sager.
Ja, danke.
Man hatte ja das Gefühl bei der Preisverleihung, dass Ihnen in der Öffentlichkeit zu stehen eigentlich nicht gefällt. Nun haben Sie aber einen Beruf, den Sie schon seit rund 40 Jahren ausüben. Unter anderem als DDR-Korrespondent für das ZDF bei Kennzeichen D waren Sie und jetzt sind Sie schon 11 Jahre als Sowjetunion-Russland-Korrespondent. Das sind ja Tätigkeiten mit einer hohen Bildschirmpräsenz. Was hat Sie denn seinerzeit nach dem Studium der Amerikanistik, der politischen Wissenschaft und der Publizistik an der FU Berlin hier zum Journalismus geführt?
Für mich stand ich vor der Alternative, entweder Lehrer zu werden oder Journalist, weil, so merkwürdig es klingt, ich habe gedacht, als Kind der Kriegszeit, ich habe gedacht, man muss sich engagieren und versuchen, in seinem Leben die Welt etwas schöner zu machen, lebbarer für die Menschen. Und ich habe gedacht, das kann man tun als Lehrer oder als Journalist. Und so bin ich dann Journalist geworden.
Sie leisten sich in Ihrer journalistischen Arbeit kontinuierlich neben der Darstellung der Fakten auch Ihre Bewertung. Zum Beispiel hier in dem Fall aus dem Jahre 1985, als Klaus Bölling in Kennzeichen D laut über Wiedervereinigung nachdachte.
Und wenn es in der Präambel zum Grundgesetz einen Wiedervereinigungsanspruch gibt, dann muss man sich doch fragen, wenn wir an dem eisern festhalten, reden wir nicht an der Wirklichkeit völlig vorbei.
Denken also als Bürgerpflicht. Vielen Dank, Herr Bölling.
Hatten Sie es mit dem Lautdenken als Journalist leicht?
Nein, natürlich nicht. Aber das ist ja auch legitim, finde ich, dass, wenn man selbst seine Meinung sagt, andere anderer Meinung sind und wenn sie zufällig auch die Mächtigen sind, dass sie einen versuchen, ein bisschen zurückzustutzen. Ich finde, das gehört dazu und wenn man Journalist wird, muss man das auch in Kauf nehmen. Man kann nicht selbstkantig sein und erwarten, dass alle Menschen als angenehm empfinden.
Nun ist das aber nicht typisch, dass Journalisten ihre Meinung kundtun, also beim sogenannten objektiven Journalismus. Oder wenn man jetzt auf den Preis kommt, Sie haben ja den Hans-Joachim Friedrichs-Preis bekommen, da sollte man doch mit seiner eigenen Meinung ein bisschen hinterm Berg halten, wenn man bedenkt, was Hans-Joachim Friedrichs mal gesagt hat, dass man sich mit einer Sache nicht gemein machen soll. Ist das für Sie ein Widerspruch?
Nein, das finde ich überhaupt nicht. Auch Hans-Joachim Friedrichs, den ich als ZDF-Kollege ja sehr lange gekannt habe, hat natürlich eine Meinung gehabt und ist eingetreten für Sachen. Man soll sich nicht, wie er auch gesagt hat, zum Kumpan der Mächtigen machen. Man soll nicht Partei nehmen für eine Partei beispielsweise. Aber man kann ja nur, finde ich, ernsthaft diesem Beruf nachgehen, dadurch, dass man recherchiert, die Fakten versucht selbst zu begreifen und auch dann darzustellen. Aber man hat dann auch, deutlich abgesetzt von der Darstellung der Fakten, natürlich auch das Recht, eine Meinung zu äußern. Denn ich möchte ja, dass der Zuschauer sich auch eine Meinung bildet und die kann er sich ja auch bilden, sozusagen in einem inneren Streit mit mir.
Da sind wir schon wieder beim Thema Meinung und ja vielleicht auch das, was man damit produziert, nämlich eine Gegenmeinung. Im Beispiel um die Berichterstattung aus Tschetschenien. Die russische Botschaft hat sich in dieser Woche über die Berichterstattung deutscher Medien beschwert, besonders aber über die des ersten deutschen Fernsehens. Unangenehm aufgefallen sei, so heißt es, die recht befangene Bildaneinanderreihung, die ungeheuerliche Wortwahl der Berichte und Kommentare, die bezweifeln, dass Russland an einer politischen Lösung für den Konflikt in Tschetschenien gelegen sei. Nun ist das vielleicht für Sie jetzt als jemand, der beim ZDF angestellt ist, nun eine besondere Situation. Aber fühlen Sie sich mit am Pranger?
Ich fühle mich natürlich mit betroffen und finde es ganz ungeheuerlich, dass die russische Regierung auf diese Weise reagiert und versucht, Druck auszuüben. Wir haben es ohnehin schwer, aus Tschetschenien zu berichten. Wir kommen nur mit einer besonderen Genehmigung von der russischen Regierung dorthin. Was wir dort erleben, was die Menschen uns erzählen, was wir von den Tschetschenen erfahren, die in den Dörfern leben, das ist das Ungeheuerliche. Ich bin im August das letzte Mal in Tschetschenien gewesen. Ich habe überhaupt kein Anzeichen dafür gefunden, dass Russland auf dem Weg ist, eine politische Lösung zu finden. Und da müssten ganz andere Anstrengungen unternommen werden. Die Menschen leben dort in einem entsetzlichen Elend und ich bin in der Tat der Meinung, dass auf diese Weise in Tschetschenien eher der Terrorismus geboren wird, als dass er auf diese Art und Weise bekämpft werden kann.
Sie haben am Tag der Geiselbefreiung in Moskau im ZDF das ZDF indirekt mit schuldig gemacht für das Verdrängen der Tschetschenien-Thematik. Sie sagten damals:
Also ich erlebe es ja als Berichterstatter. Ich habe gelegentlich schon Schwierigkeiten gehabt, Berichte aus Tschetschenien im Haus, in unserem Haus überhaupt loszuwerden. Natürlich ist Tschetschenien in eine Randlage geraten in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich halte es für einen Fehler.
Rückblickend auf fast 40 Jahre Journalismus von Dirk Sager, wie schätzen Sie die Wirkung Ihrer Arbeit ein?
Ich denke, ich kann ein bisschen, und das soll man wahrlich nicht überschätzen, ein bisschen dazu beitragen, dass Zuschauer durch meine Berichte in eine Situation kommen, sich zu informieren und eine Meinung zu bilden, dass sie ein Stück mündiger werden, auch im Umgang beispielsweise mit Russland. Früher, als ich noch jung war, habe ich gedacht natürlich, dass man mit dem Beruf des Journalisten sehr viel mehr bewirken könnte. Ich bin da sehr viel bescheidener geworden. Aber ein bisschen, ein kleines bisschen, denke ich, können wir schon beitragen.
Der diesjährige Hans-Joachim Friedrichs-Preisträger und ZDF-Journalist Dirk Sager. Vielen Dank.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anstellung zu ehren.